Herzlich willkommen zum Podcast der FEG Wetzlar. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Wir beten, dass die Worte in diesem Podcast zu dir sprechen und dass dein Herz oder vielleicht sogar dein ganzes Leben sich dadurch verändern, weil Gott dir ganz persönlich begegnet.
Lang ist es her, aber Sophie erinnert sich noch genau, wie sie damals Gott kennenlernten, wie das mit ihr und Gott begann auf einer Sommerfreizeit. Da war eine tolle Atmosphäre, da lagen warme Gefühle so in der Luft. Und an einem Abend hörte sie eine Predigt, in der es um sie, nur um sie zu gehen schien. Und die Lieder, die da gesungen wurden, die sprachen ihr aus der Seele und irgendwie macht es da Klick. Und Jesu Liebe war für sie real spürbar. Jesus ist für mich gestorben. Dieser Satz traf sie mitten ins Herz. Und für Sophie begann ein neues Leben, ein Leben im Glauben. Das ist inzwischen viele Jahre her. Schleichend, so Stück für Stück, verblasste dieses Gefühl. Es gibt nicht den einen Moment, in dem Sophie bewusst aufgehört hätte zu glauben. Aber wie bei manchen Ehepaaren war es bei ihr und Gott. Langsam hatten sie sich entfremdet, auseinandergelebt. Manchmal denkt Sophie, gibt es Gott vielleicht doch? Aber wenn es ihn gäbe, dann würde er sich mir ja zeigen oder dann würde ich das doch spüren. Aber ich fühle nichts. Und darum kann ich nicht mehr an Gott glauben. Werner ist 56. Er war Lehrer, bis eine Parkinson-Erkrankung ihn zwang, seinen Beruf an den Nagel zu hängen. Die Schüler, die hatten sich nur noch über seine seltsamen Bewegungen und die fehlenden Worte lustig gemacht. Werner hat viele Fragen. Wie wird sich das Ganze jetzt weiterentwickeln? Wie lange kann ich noch Auto fahren? Und vor allem die Frage, warum? Seit Kindertagen glaubte Werner an Gott. Aber jetzt fühlt er sich von Gott betrogen, im Stich gelassen. Womit habe ich das verdient? Fragt er. Was habe ich bloß verbrochen? Mit dem Fortschreiten der Krankheit ist sein Vertrauen in Gott so nach und nach zerbröselt. Er versteht Gott einfach nicht mehr. Er versteht seine Wege nicht. Er kann nicht mehr an einen liebevollen Gott glauben. Susanne kommt als Jugendliche über eine Freundin in die Gemeinde. Sie möchte Gott kennenlernen, mehr von ihm erfahren und sie ist da voll am Start. Sie engagiert sich im Musikteam, übernimmt dann die Leitung. Doch mit der Zeit stellt sie immer mehr eine Diskrepanz fest. In den Predigten, da wird von Freiheit gesprochen. Davon, dass Gott und der Glaube frei machen. Aber gleichzeitig werden in der Gemeinde so viele Regeln und Gesetze aufgestellt. In den Liedern, da geht es um eine Freude, die von innen kommt oder um Gottes Liebe, um seine Weite, um seine Barmherzigkeit. Aber Susanne spürt nur Druck und Enge. Da wird ständig Einsatz von ihr gefordert. Und als sie in eine persönliche Krise kommt und nicht mehr kann, da ist niemand mehr für sie da. Susanne entschließt sich, nicht nur die Gemeinde zu verlassen, sondern auch den Glauben. Denn Gott, Glauben und Gemeinde, das gehört für sie irgendwie zusammen. Drei Geschichten. Sophie, Werner, Susanne. Die sind erfunden, aber ihre Geschichten nicht. Ich höre immer wieder solche Geschichten. Und du kennst vielleicht auch Menschen, die sich aus dem Glauben so rausgedreht haben oder die gerade dabei sind, sich so aus dem Glauben rauszudrehen. Oder vielleicht könntest du auch so eine Geschichte von dir erzählen. Es gibt nicht nur Bekehrungsgeschichten, es gibt auch viele Entkehrungsgeschichten. Die Gründe dafür sind sicherlich vielfältig. Manchmal sind so intellektuelle Zweifel, Fragen ausschlaggebend. Wie kann ein guter Gott dieses ganze Leid zulassen? Wie kann das Christentum beanspruchen, allein wahr zu sein? Oft ist es eine tiefliegende Enttäuschung, warum jemand dem Club der Ex-Christen beitritt. Manchmal erwischt einen diese Enttäuschung ganz plötzlich, manchmal ist es auch so eine schleichende Frustration. Und am Ende steht ein Glaube, der nicht mehr trägt. Viele Entkehrungsgeschichten fangen auch mit Trägheitsmomenten an. Das Glaubensdrehmoment verliert so nach und nach an Schwung. Die Bibel, die verstaubt fürs Gebet, nehme ich mir nicht mehr so die Zeit, Gottesdienst, ja, müsste ich mal wieder. Und ich tausche mich auch mit anderen nicht mehr über meinen Glauben aus. Und wie schnell werde ich träge, gerade in Zeiten wie diesen. Was musst du tun, damit eine Tasse Kaffee kalt wird? Antwort: Nichts. Das geht von ganz alleine. Das macht die Tasse von ganz alleine. Und das ist mit dem Glauben auch so. Wenn du die Dinge einfach mal so laufen lässt, dann führen sie dich in der Regel in ein Leben ohne Gott. Denn es gibt doch jeden Tag so viel zu tun. Und da habe ich doch keine Zeit, noch an Gott zu denken. Und es kommt so zu einem Alltagsatheismus. So ein praktischer Atheismus. Also ich glaube zwar schon an Gott, aber ich lebe so, als ob sie nicht gäbe. Und irgendwann glaube ich dann auch nicht mehr, dass es ihn gibt. Klar, am Anfang, in der Startphase des Glaubens, da ist es voll heiß. Das sind große Versprechungen, das sind Erwartungen, große Erwartungen, was durch den Glauben so alles passieren wird. Du bist in der Startphase und du hast klar, Gott ist dein Vater. Und du bist sein Kind. Er ist dein Vater, der für dich sorgt. Und er will, dass es dir gut geht. Doch dann zerbricht deine Ehe. Oder du findest keinen Partner und bleibst widerwillen allein. Und dein Glaubenslicht kann zu flackern beginnen, schwächer werden. Dein Gebet um Heilung wird nicht erhört. Deine Firma geht Konkurs. Du erlebst in der Gemeinde Mobbing. Dein Glaube wird enttäuscht. Gott scheint dich bitter zu enttäuschen. Und ja, Gott mutet uns, jedem Einzelnen von uns, hier immer wieder auch schwere Erfahrungen zu. Er lässt uns nicht in der Startphase. Auf unserem Glaubensweg gibt es auch Krisenphasen. Es gibt so Knackpunkte im Leben, die den Glauben erschüttern und durchrütteln können. Und du denkst dann vielleicht, wie kann das sein, Gott? Doch nicht bei mir. Also bei denen, die ohne dich leben, Gott, ja, da kann ich es dann noch verstehen, aber doch nicht bei mir. Ich bin doch dein Kind und du mein Vater. Wir haben eben einige Verse aus dem Psalm 73 gebetet und da begegnen uns auch solche Gedanken. Beinahe wäre ich irre geworden. Ich wäre um ein Haar zu Fall gekommen. Ich war eifersüchtig auf die Menschen, die nicht nach dem Willen Gottes fragen, denn ich sah, dass es ihnen so gut geht. Ihr Leben lang kennen sie keine Krankheit. Gesund sind sie und wohlgenährt. Sie verbringen ihre Tage ohne Sorgen und müssen sich nicht quälen wie andere Leute. Dem Guten geht es schlecht. Und den Schlechten geht es gut. Und das kann dich irre machen. Da bricht so ein heile Weltbild zusammen. Und du wirst vielleicht sauer. Du wirst vielleicht stinkig auf Gott. Wenn du nur richtig glaubst, dann klappt es auch im Leben. Der allmächtige Gott lässt sich nicht lumpen. Und du denkst, Pustekuchen. Wer betet, empfängt. Wer Gott vertraut, muss sich vor dem Leben nicht fürchten. Wer Gott ehrt, wird ein gutes Leben führen. Und du denkst, von wegen. Und dann? Dann kann es zu einer inneren Kündigung kommen. Wenn du deine Zusagen nicht einhältst, Gott, was kannst du dann von mir verlangen? Und du drehst dich so aus dem Glauben raus. Oder aber du drehst dich weiter, glaubst weiter, wächst weiter im Vertrauen. Als bei dir so in der Pubertät, ich hoffe, du kannst dich noch dran erinnern, so das Längenwachstum eingesetzt hat und so richtig Fahrt aufnahm, da ging das durch Schmerzen, durch ein Hin und Her an Gefühlen, da ging es durch Verunsicherung. Ja, das war eine herausfordernde Phase für dich und ich denke auch für die anderen. Aber es braucht diese Phase, damit Wachstum passiert. Wachstum, gerade auch geistliches Wachstum, geschieht meistens nicht in Zeiten, in denen es uns gut geht. Vor allem sind es die schwierigen Zeiten, die einen wachsen lassen. Die Misserfolge, die Krisen. Und darum lässt Gott es zu, dass wir wie Weizen im Sieb geschüttelt werden. Dass es Anfechtungen gibt, dass es Versuchungen gibt. In seinem Jesusbuch schreibt Josef Ratzinger, um reif zu werden, um wirklich immer mehr von einer vordergründigen Frömmigkeit in ein tiefes Einssein mit Gottes Willen zu finden, braucht der Mensch Prüfungen. Wie der Saft der Traube vergären muss, um edler Wein zu werden, so braucht der Mensch Reinigungen, Verwandlungen, Verwandlungen, die ihm gefährlich sind, in denen er abstürzen kann, aber die doch die unerlässlichen Wege sind, um zu sich selbst und zu Gott zu kommen. Solche Gärungsprozesse sind keine Lappalie, denn da kann leicht was kippen. Wir brauchen da Hilfe, wir brauchen da Gesprächspartner. Menschen, die da sind, die an mich glauben, auch wenn ich es selber nicht mehr kann, die für mich glauben, auch wenn ich es nicht mehr kann. Wachstumsbegleiter. Und darum meine Bitte, wenn du in solchen Prozessen bist, bleib nicht allein. Das ist die Strategie dessen, der dich von Gott wegbringen will. Bleib allein, sag's bloß keinem. Bleib nicht allein. Fang an, darüber zu reden. Und ja, das fordert, sich jemanden zu zeigen mit dem, was einem so beschäftigt. Was soll denn der da für mir denken? Der ist doch so glaubensstark. Aber kann es sein, dass du deinen Backstage-Bereich mit dem Onstage-Bereich des anderen vergleichst? Weißt du, was im Backstage-Bereich des anderen los ist? Wir sind immer in der Gefahr, als Gemeinde so einen Backstage-Bereich wegzudrücken und alles hier Onstage zu machen, wo alles gut aussieht. Aber wenn wir uns wirklich im Backstage-Bereich begegnen, dann merken wir auch, ja, wie nah wir uns da kommen. Dass wir uns eben nicht voreinander schämen müssen, sondern dass wir dazu gerufen sind, einander beizustehen. Und klar fordert es auch, die Fragen, die Zweifel des anderen auszuhalten, weil sie den eigenen Glauben ja auch herausfordern. Aber im Judasbrief, im Vers 22, da heißt es, mit denen, die im Glauben unsicher geworden sind, habt Erbarmen und kümmert sich euch um sie. Kümmert euch um sie, macht keinen Bogen um sie, verurteilt sie nicht, kümmert euch um sie, voll Erbarmen. Da wird ganz klar von Zweifeln ausgegangen. Und dennoch gibt's irgendwie so die Vorstellung in unseren Köpfen, Glaube müsse frei von Zweifeln sein. Genauso wie manche denken, Liebe müsse frei von Krisen sein. Aber wo? Wo steht das? Wo steht das in der Bibel? Wenn ich, sagen wir mal, das Neue Testament aufschlage, da wird von ganz vielen großen Glaubenshelden erzählt, die ganz intensiv glauben. Und dabei in aller Offenheit von ihren Zweifeln sprechen. Am Anfang des Neuen Testaments, Johannes der Täufer. Was für ein Mann! Der hat den Mut, den Menschen seiner Zeit ins Gesicht zu sagen, wie falsch und wie verlogen ihr Leben ist. Der ist voll on fire. Der ist richtig überzeugt. Doch als er dann im Tod nah im Gefängnis sitzt, da wird er unsicher. Ist dieser Jesus wirklich der Richtige? Und er lässt Jesus fragen, bist du wirklich der, der kommen soll? Oder müssen wir auf einen anderen warten? Johannes, der zweifelt. Und weißt du, was das Beruhigende an dieser Geschichte ist? Jesus reagiert nicht schroff oder entsetzt. Was? Der Johannes, der zweifelt, dieser Glaubensschwächling, wie kann der nur? Das sagt Jesus nicht, sondern er sagt sehr liebevoll, geht zu Johannes und berichtet ihm, was ihr hört und seht. Und ich finde, das ist auch ein wertvoller Tipp von Jesus für Glaubenszweifel. Also wie gesagt, bleib nicht allein damit und überleg dir, was du schon mit Jesus erlebt hast. Überleg dir, was du schon mit Jesus in deinem Lebensweg erlebt hast. Auch die Schreiber der Psalmen, die erinnern sich in ihren Krisen an das, was sie schon für gute Erfahrungen mit Gott gemacht haben. Und das hilft dabei, eben sich nicht nur so um die eigenen Zweifel zu drehen. Wenn wir das Neue Testament lesen, dann begegnen uns immer wieder Menschen, die zweifeln. Ich denke an die Jahreslosung vom letzten Jahr. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und wenn wir dann am Ende des Evangeliums sind, etwa bei Matthäus, kurz bevor Jesus von dieser Welt geht, da sagt er, geht nun zu allen Völkern der Welt und macht die Menschen zu meinen Jüngern und Jüngerinnen. Jesus versammelt nochmal seine Jüngertruppe. Und die waren 3 Jahre mit ihm umhergezogen. Die hatten alle Wunder erlebt. Die hatten alle Predigten von Jesus gehört. Die hatten die Auferstehung miterlebt. Doch zuvor in Vers 17 heißt es, als sie ihn sahen, warfen sie sich vor ihm nieder. Doch einige hatten auch Zweifel. Immer noch zweifeln einige. Das ist doch verrückt, oder? Doch Jesus findet das ganz normal. Und er sagt eben nicht, also pass mal auf, so hat es keinen Zweck. Wenn es darum geht, das Evangelium zu verkünden, da kann ich nur 100-prozentige gebrauchen. Und darum wird jetzt aussortiert. Wer zweifelt, der fliegt raus. Also ihr beide, ihr seid dabei. Ihr zwei, ihr seid raus. Und bei dir, ja, du musst noch mal nachsitzen. Das sagt Jesus nicht. Sondern er ruft seine Jüngertruppe zusammen und sagt, geht nun. Geht nun. Ihr mit eurem Glauben, ihr mit eurem Zweifel, geht nun und macht die Menschen zu meinen Jüngern und Jüngerinnen. Denn Gottes Gemeinde, die wird nicht groß werden, weil alle so heftig glauben. Sie wird auch nicht groß werden oder nicht groß werden, klein werden, weil einige zweifeln. Sondern diese Gemeinde, die wird wachsen, weil Jesus sagt, ich bin bei euch alle Tage. Das sollt ihr wissen. Ich bin immer bei euch jeden Tag bis zum Ende. Wachsen, weil Jesus sagt, ich bin bei euch alle Tage. Das sollt ihr wissen. Ich bin immer bei euch jeden Tag bis zum Ende der Welt. Mit Jesus bricht das Reich Gottes an. Aber vielleicht nicht so, wie du dir das in der Startphase des Glaubens vorgestellt hast. Und ja, wer betet, wird erhört. Aber nicht immer so, wie du das denkst und willst. Und ja, mit Jesus wird das Leben gut. Aber das bewahrt dich nicht vor schweren Erfahrungen. Aber in all dem darfst du wissen, er ist da. Auch wenn es schwer wird, auch wenn es dunkel wird. Und auch wenn du wie Sophie ihn nicht mehr fühlen kannst. Entscheidend ist nicht, was du gerade fühlst. Entscheidend ist doch, was Gott für dich empfindet. Setz nicht so sehr auf deine Emotionen, sondern setz auf das, was in Gottes Herz ist. Denn am Ende ist nicht entscheidend, ob du was fühlst oder nicht, sondern am Ende ist entscheidend, ob Gott etwas fühlt für dich. Entscheidend ist, was im Herzen Gottes ist. Deine Emotionen sind nicht das Fundament des Glaubens, mit dem alles steht und fällt. Dein Herz ist nicht der feste Grund, auf den du dich verlassen kannst. Denn dein Herz, mein Herz, das wird doch in den Stürmen des Lebens immer wieder mal hin und her geworfen. Aber anders ist es eben mit dem Herzen Gottes. Das ist der Fels in der Brandung. Und wenn dein Glaubenshaus auf dem Herzen Gottes gegründet ist, dann kann es auch nicht einstürzen, wenn dir die Gefühle wegbrechen. Ich denke in letzter Zeit immer wieder, kann es nicht sein, dass Gott mal sagt, ich nehme jetzt mal den Lobpreis raus. Ich nehme euch mal das gemeinsame Singen miteinander in der großen Gemeinde weg, um mal zu schauen, hey, was liegt denn da drunter? Worauf baust du deinen Glauben? Baust du ihn auf die Gefühle, die du sonntäglich im Lobpreis hast? Oder baust du die auf dem Herzen Gottes? Und natürlich können da Zweifel aufkommen. Aber ich finde, diese Zweifel können auch eine Chance sein, dass dein Glauben tiefer wird. Stell dir dein Herz mal so vor wie so ein Erdreich. Und stell dir den Zweifel vor wie ein Pflug. Und er geht manchmal wirklich so voll durch dein Herz und wirft alles auf. Und du denkst, jetzt ist alles durcheinander. Aber das kann auch helfen, damit der Same des Glaubens tiefer ins Erdreich reinfällt. Dass dein Glaube tiefer, reifer wird. Du kannst aus Krisen gereifter rauskommen. Und dann sagst du, wie Asaf in seinem Psalm zu Gott, und dennoch gehöre ich zu dir. Und dennoch. Aber das geschieht halt nicht einfach so. Den Psalm Asafs, den beten wir so miteinander in 2-3 Minuten. Das geht ganz schnell. Aber in diesem Psalm, da wird ein Prozess beschrieben, ein Prozess, der auch dauern kann. Das war nicht nur so ein kurzer Krisenmoment, das waren vielleicht Monate, vielleicht Jahre. Aber am Ende dieses Prozesses, der bestimmt ein harter Prozess war, kann Asaf sagen, und dennoch gehöre ich zu dir. Und das ist nicht so leicht dahingesagt. Das ist wirklich ein errungenes Bekenntnis, ein erkämpftes, ich glaube dennoch, auch wenn ich seine Wege nicht verstehe. Glauben bedeutet auch, die Unbegreiflichkeit Gottes ein Leben lang auszuhalten und ihm dennoch zu vertrauen. Glauben auch dann, wenn es sich scheinbar nicht mehr lohnt. In der Startphase meines Glaubensweges, da dachte ich immer so, ja, also ich glaube und dafür bekomme ich jetzt. Da profitiere ich von. Und dieses Denken, sind wir ehrlich, das ist schon in uns drin, ganz tief. Aber mit der Zeit habe ich immer mehr gemerkt, ich will doch Jesus folgen, nicht weil ich davon profitiere, sondern weil ich diesen Jesus liebe. Und ich liebe diesen Jesus nicht, weil er Himmel oder Hölle zu vergeben hat, oder weil er meine Lieben oder mich in meinem Leben bewahrt. Ich will diesen Jesus lieben, weil er Jesus ist. Ich möchte Jesus um seiner selbst willen lieben. Unabhängig von der Frage, was da für mich wohl rausspringt. Ich möchte wie Asaf sagen können, auch wenn ich Leib und Leben verliere, auch wenn ich sterbe, Gott, du Gott, hältst mich. Du bleibst mir für immer. Ich setze mein Vertrauen auf dich, meinen Herrn. Und dir nahe zu sein, ist mein ganzes Glück. Okay, ich merke auch immer wieder, dass ich mich um mich wieder kreise. Also nicht, dass ich dann sage, ich glaube nicht mehr an Gott, aber ich merke, ich sitze wieder am Steuer. Ich mache immer noch mein Ding und setze mein Vertrauen eben nicht wie Asaf auf den Herrn. Auch wenn ich mein Leben eigentlich Gott übergeben habe. Weil ich diese Woche dazu gefragt wurde, ich bin dann nicht wieder in Phase 1, in der Phase des Nichtglaubens wie vor meiner Bekehrung. Das Ganze ist ein Kreis, ist kein Kreislauf, das ist eine Spirale. Also nicht immer die Wiederholung desselben, sondern die Wiederholung ähnlicher Momente, aber in einer anderen Erfahrung. Es gibt immer wieder Momente und Phasen, da ist mein Denken, mein Handeln ziemlich gottlos. Und wenn ich abends auf den Tag so zurückblicke, dann merke ich, da war ich wieder in Phase 1 unterwegs. Da hat das alte Ego aber kräftig regiert. Und da heißt es wieder umkehren und hinter Jesus her. Bekehrung ist für mich nicht nur so ein punktuelles Ereignis, das auch. Es gibt so den Punkt der Bekehrung, da geschieht Rechtfertigung, da werden wir Kinder Gottes. Aber dann ist es ein langer Prozess, bis Jesus Christus in uns Gestalt einnimmt, wie Paulus sagt. Erlösung braucht Zeit. Denn das Misstrauen, die Sünde, der Unglaube, die Zweifel, die Fragen, das alles ist tief in uns verwurzelt. Und das ist ein langer Prozess, bei dem wir im Glauben wachsen und uns immer mehr in Gott hinein verwurzeln können, immer mehr in Phase 4 leben. Vertrauen, dennoch Vertrauen und ihn mit ganzem Herzen anbeten. Egal, wo du auf dieser Spirale stehst, ob du voll on fire bist oder mit stark flackerndem Glaubenslicht dich eher so rausdrehst, ob du wieder neu Feuer gefangen hast oder einfach in der Phase 4 weiter glaubst. Egal wo, Gott ist da, in allen Phasen. Und auch dann, wenn dein Glaube dich nicht mehr tragen will, dann denk dran, Jesus kann und Jesus will und Jesus wird dich tragen. Er schließt dich mit deinem schwachen Vertrauen in seine starken Arme. Und ja, es mag Phasen geben, in denen dir diese starken Arme unfassbar weit weg erscheinen. Doch Jesus gibt dich niemals auf. Sein Herz hört nie auf, für dich zu schlagen. Er bleibt an dir dran. Wie es in dem Lied gleich heißt. Auch wenn du nichts mehr glaubst, Erwartungen zurückschraubst und sagst, an Gott glaube ich nicht, sag ich dir, Gott glaubt an dich. Amen.
Wir hoffen, dass dich diese Predigt ermutigt und herausgefordert hat. Wenn du Fragen hast oder dich weiter mit uns connecten willst, dann schau doch auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei oder nutze unsere Webseite feg-wetzlar.de. Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen.